Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten querbeet, dem Podcast für Sport, Politik, Wirtschaft und Familie. Ich bin Martin Asmuth und meine heutige Gesprächspartnerin ist die grüne Spitzenpolitikerin Sandra Boser aus dem Landtag von Baden-Württemberg. Sandra ist dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion. Gleichzeitig ist sie Vorsitzende des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung. Unsere heutigen Themen sind im Schwerpunkt Corona und deren Auswirkungen auf Schulen und Kindergärten. Wir haben einige bundespolitische Fragen auch mit dabei und ansonsten freut euch auf ein spannendes Gespräch. Viel Spaß! Hallo Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte heute mit dir über deine Arbeit im Landtag von Baden-Württemberg sprechen. Natürlich aber auch über die aktuelle Corona-Lage und über Schule und Kindergärten. Sandra, zum Einstieg, wie hast du denn ganz persönlich die letzten Wochen und Monate auch als Abgeordnete erlebt?
Natürlich für uns genauso eine neue Situation wie für alle Bürgerinnen und Bürger, weil wir natürlich eine ganz andere Arbeitssituation hatten. Also für mich ist normal, dass ich unter der Woche nach Stuttgart fahre, dort meine Termine habe, am Wochenende die Termine im Wahlkreis und die Tage, die ansonsten nicht in Stuttgart stattfinden. Und wenn man dann plötzlich so aus diesem normalen Rhythmus ins Homeoffice geschmissen wird. Ich glaube, das war für viele eine neue und auch am Anfang eine ganz einfache Situation, weil gerade ja auch Politik davon lebt, dass man sich persönlich austauscht, dass man Themen vor Ort mit aufnimmt. Das sind auch immer die ganzen Einladungen von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen wichtig, dass man einfach auch die Kontakte pflegt. Und ja, von daher, es war nicht weniger anstrengend als normal, aber es war einfach eine andere Arbeitsweise. Und natürlich auch mit zwei Kindern und Mann zu Hause, auf das muss man sich natürlich dann auch erstmal neu einstellen, wenn man ansonsten relativ häufig weg ist. Aber wir haben es alle gut überstanden.
Ich wollte gerade sagen, die wäre froh gewesen sein, dass Frau bzw. Mutter auch mal wieder ein bisschen mehr zu Hause ist.
Tatsächlich gab es ja vor kurzem beim SWR so eine schöne Replik davon, was denn das mit Familien gemacht hat. Und ich glaube, für uns war das wirklich auch eine sehr gute Möglichkeit, auch wieder sich neu zusammenzufinden, auch in einer neuen Situation zu merken, Familienleben funktioniert. Und ich glaube, da haben auch ganz viele, oder es war vielleicht auch für viele eine Chance, das Thema Familie neu anzuschauen. Jetzt gab es bei uns nie eine schwierige Familiensituation, aber es war, ist trotzdem nochmals ein neues Erleben. Man gestaltet Freizeit plötzlich auch anders, weil man noch viel mehr auf die Familie, auf den Familienkern sich konzentrieren musste, ja, dass man eben keine Freunde einladen konnte. Und dann war das Thema Wandern und Rausgehen in der Familie nochmals ein größerer Punkt, als er jetzt normalerweise wahrscheinlich gewesen wäre.
Und du bist deinem Mann Carsten dann nicht auf den Keks gegangen?
Nee, wir haben, glaube ich, beide. Ich meine, er ist Lehrer. Er hat auch mit Corona genug zu tun gehabt, den Fernunterricht gut zu gestalten, da neue Konzepte auch in der Schule zu entwickeln. Die hatten zum Glück schon, sind eine Modellschule im Tablet-Bereich. Das heißt, die hatten da schon eine ganz gute Infrastruktur. Aber das war für die natürlich auch eine neue Situation, genauso wie für Schülerinnen und Schüler. Also von daher haben beide noch genug zu tun gehabt. Aber man hat einfach auch wieder neue Freizeitaktivitäten entdeckt, die man vielleicht normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten nicht so gut pflegt wie jetzt.
Dann hast du ja auch immer direkt das Feedback gleich von deinem Mann auch gekriegt, wenn es um die Corona-Verordnungen ging, im Besonderen dann auch in der Schule, was funktioniert oder was funktioniert vielleicht auch nicht.
Für mich ist das natürlich immer eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wie gehen Schulen damit um. Aber ich habe jetzt die letzten Wochen auch mehrere Webinare zum Thema Bildung und Schule in Corona-Zeiten bei Kolleginnen und Kollegen oder auf Einladungen mitgestaltet, mit viel Beteiligung von Praktikern. Und da hört man natürlich, dass das extrem unterschiedlich war. Egal, ob jetzt im Kita-Bereich oder im Schulbereich, die Möglichkeiten, die waren sehr unterschiedlich, was überhaupt angeboten werden konnte. Aber auch bei der Umsetzung war es extrem unterschiedlich. Und von daher, ja, das eine ist das, was man immer als Elternteil oder auch als Lehrerin, Lehrer an einer Schule mitbekommt. Aber diese Heterogenität der unterschiedlichen Schulen und auch Kitas im Land, das hat man einfach jetzt auch nochmals gemerkt, wie unterschiedlich einfach Schulentwicklung sich gestaltet.
Also von bis, da gibt es vermutlich die ganze Bandbreite.
Absolut. Also es gibt von den Schulen, die wirklich schon vor Corona eine gute digitale Ausstattung hatten, damit auch schon Erfahrung hatten, Unterricht mit digitalen Endgeräten zu gestalten. Trotzdem ist das natürlich auch eine völlig neue Situation, wenn ich den Schüler nicht vor mir habe, sondern nur über die Ferne erreicht. Das war für alle eine neue Situation. Aber es gab natürlich auch Schulen, da fehlt die digitale Ausstattung, da ist das bis jetzt noch ein großes Thema. Die Studien gibt es ja auch, weshalb ja auch wir von Landesseite jetzt nochmals die digitalen Endgeräte als Leihgeräte unterstützen. Und auch der Umgang damit, also ob ich jetzt wirklich Unterricht gestalte oder ob ich Lernpakete und Lernstoff weitergebe und wie ich dann auch mit Ergebnissen umgehe, das war schon oder ist bis jetzt natürlich für die im Fern- und im Präsenzunterricht sind, ganz große Bandbreite.
Da gab es ganz bestimmt viele Rückfragen auch aus der Elternschaft an dich als Bildungsexpertin oder Familien- und bildungspolitische Sprecherin bei euch in der Landtagsfraktion. Was haben dir die Eltern denn so in ihrer Situation, im Erleben über die letzten Monate auch erzählt und gesagt, da hat mancherorts ja der berühmte Baum auch ein bisschen gebrannt.
Also erstmal ist das natürlich total verständlich, gerade mit Kleinkindern, dass die Situation, wenn man nur noch zu Hause ist oder eingeschränkt rausgehen kann und ja, die Sozialkontakte, die normalen fehlen, dass das eine anstrengende Situation ist. Auf der anderen Seite musste ich da durchaus auch manchmal auch nochmal sagen, wir haben ja keine komplette Ausgangssperre vollhängt, wie jetzt in anderen Ländern. Wenn ich nach Spanien schaue, wo die Kinder wirklich 2 Monate komplett zu Hause waren, ist das nochmal eine ganz andere Situation. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch mit diesem Maß von Lockerungen und von Einschränkungen eigentlich immer auch eine ganz gute Waage halten konnten. Dass es auf der einen Seite wichtig war, dass man seine Sozialkontakte einschränkt, aber dass man ja durchaus auch immer in der ganzen Corona-Zeit die Möglichkeit hatte, sich auch noch mit einem anderen zu treffen. Bis jetzt, dass man jetzt wieder zu 10 draußen sein kann. Ich sage mal, was ja für uns jetzt auch nochmal eine gute Zeit oder Situation war, dass das Wetter anfangs sehr gut war und man gerade bei uns jetzt in der Region ja durchaus die Möglichkeit hat, raus in den Wald zu gehen und dann dort auch sich zu bewegen. Aber natürlich ist das für Familien eine extrem anstrengende Situation gewesen, wenn ich nicht weiß, wie ich den Arbeitsplatz mit Kindern vereinbaren soll. Auch das Homeoffice ist ja keine arbeitsfreie Zeit, wo ich jetzt nebenher mal gemütlich die Kinder betreue. Es war gut, dass da die Unternehmen sehr schnell flexibel reagiert haben, dass man über die Notbetreuung ja Angebote schaffen konnten für die Kinder. Aber da hat man schon immer, je länger die Phase gedauert hat, wurde es natürlich immer anstrengender. Und jetzt deswegen ist es jetzt auch gut, wenn am 29.06. wieder in Kita und Grundschule zumindest eingestiegen werden kann, komplett.
Das kann ich aus eigener Erfahrung, 2 kleine Kinder auch aus der Praxis mit unterstreichen. Ich will bei der Gelegenheit auch bei dem Thema Schule und Kindergärten noch bleiben. Jetzt hatten wir zurückliegend seit dem 18. Mai ja den eingeschränkten Regelbetrieb mit erweiterter Notbetreuung auf Grundlage Corona-Verordnung und da gab es ja durchaus auch die ein oder andere Irritation aus der Elternschaft, gerade weil in manche Städte ja schon 50% der Plätze auch schon mit Kindern aus der Notbetreuung offen waren. Wie hast du dies erlebt?
Ich glaube, man hätte durchaus auch noch an manchen Bereichen flexibler sein können. Tatsächlich ist auch da die Bandbreite extrem groß und man muss auch sagen, es gab auch Schulträger, Entschuldigung, Kita-Träger, die haben nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die da gewesen wären. Die Rückmeldung habe ich durchaus auch von Eltern bekommen, dass eigentlich noch Plätze da waren, aber es auch Kita-Träger gab, die ihre Erzieherinnen und Erzieher in die Kurzarbeit geschickt haben und damit kein volles Angebot leisten konnten. Ich glaube aber
eher kommunale Träger oder kirchliche Träger?
Also ich weiß es vor allem von kirchlicher Seite, dass da Träger gab, die die Erzieherinnen und Erzieher in die Kurzarbeit geschickt haben. Bei den kommunalen Trägern weiß ich, dass viele, gerade in der Anfangsphase, wo dann die Einschränkungen waren, dass sie ihre Erzieherinnen und Erzieher in anderen Bereichen der Kommune mit eingesetzt haben, um jetzt eben das zu vermeiden, um die Kurzarbeit auch zu vermeiden. Und tatsächlich wäre es sicherlich auch an manchen Standorten möglich gewesen, über die 50% zu gehen und trotzdem Abstandsregeln einzuhalten. Also ich denke auch zum Beispiel an Waldkindergärten, die sowieso nochmals eine andere Situation haben. Da muss man natürlich schauen, welche Unterkünfte oder Unterschlupf da ist, wenn es mal schlechtes Wetter hat. Aber auch es gibt ja auch Kitas, da sind die Plätze nicht voll belegt. Es gibt noch Gruppenräume. Auch dort wäre es sicherlich möglich gewesen, flexibler zu sein, als stur diese 50% anzulegen. Wir hatten auch als Fraktion in der Zeit so Ende März auch den Vorschlag gemacht, dass man Betreuungsgruppen familiär, interfamiliär einrichten könnte. Das hat Bayern beispielsweise auch gemacht. Das heißt, zwei, drei Familien bilden eine Betreuungsgruppe und können auch sich gegenseitig die Kinder betreuen. Und zwar ohne jetzt die Einschränkung zu haben, dass es halt nur 5 Personen im Haushalt sein dürfen. Dass man das auch nachvollziehen kann mit Eintragung und allem. Das hätte ich wirklich gut gefunden, wenn das Baden-Württemberg auch mit übernommen hätte und damit einfach für Eltern nochmals eine Alternative zu Kita, wenn sie eben nicht zur Verfügung steht, geboten hätte.
Und wieso ist nicht dazu gekommen? Also hat da der Koalitionspartner gesagt, das Risiko ist uns zu groß? Oder gab es da irgendwie pädagogische Gründe, wo man gesagt hat, die sprechen vielleicht dagegen? Du hast dich ja auch mit vielen Expertinnen und Experten aus dem Bund ausgetauscht, meines Wissens, und da ein entsprechendes Arbeitspapier vorgelegt.
Also wir haben dieses Papier des Bundes, wo ich wusste, das ist ein Kompromisspapier, aus ganz vielen Bundesländern stammt und die Situation in den einzelnen Ländern natürlich sehr unterschiedlich sich gestaltet hat, haben wir im Prinzip Vorschläge auf Baden-Württemberg hinuntergebrochen. Da war das Thema der Betreuungsgruppen eins, das aus dem Papier mit entstanden ist. Wir haben aber beispielsweise beim Thema Spielplätze, was ja in dem Bundespapier schon sehr viel mehr Öffnung ermöglicht hätte zu dem Zeitpunkt, da waren wir jetzt von Landesseite auch nochmal zurückhaltender, weil wir einfach auch gesagt haben, bei uns ist sind die Infektionen einfach noch viel höher als jetzt in Saarland beispielsweise. Wir haben das vorgeschlagen, wir haben dazu ein Papier an das Kultusministerium geschickt und daraufhin aber jetzt gab es einfach keine Initiative von Seiten des Kultusministeriums. Es war richtig in den letzten Wochen und Monaten, dass aufgrund von Schnelligkeit vieles von Ministeriumsseite erarbeitet und umgesetzt wurde. Und deswegen haben wir eben immer den Weg gewählt, das über Vorschläge in Papierform oder halt schriftlicher Form mitzugeben. Und am Ende muss aber das Ministerium das dann mit umsetzen oder auch nicht. Und da gab es anscheinend nicht den Bedarf von deren Seite.
Es war ja oder ist im Moment nicht so ganz einfach, auch Kultusministerin zu sein. Und im Kultusministerium hat man, glaube ich, aktuell auch nicht immer den einfachsten Stand. Was lief aus deiner Sicht zuletzt gut und was nicht? Hinsichtlich der Kommunikation haben ja im Besonderen auch kommunale Vertreter gesagt, da ist nicht alles ganz rund gelaufen.
Die Kommunikation jetzt von meiner Seite zu bewerten, das ist schwierig, weil ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei. Das heißt, da kann ich nur die eine und die andere Seite. Was ich gut fand tatsächlich die letzten Wochen und Monate war, dass man sich wirklich auch immer an dem Infektionsrisiko orientiert hat und dass auch das Kultusministerium auch mit dem Druck, den du ja auch beschreibst, trotzdem auch immer sage ich mal, die wissenschaftliche Seite immer auch mit im Blick hatte und eben nicht wie andere Länder diesem Druck gleich nachgegeben hat und gesagt hat, wir gehen jetzt in eine komplette Öffnung oder Ähnliches. Ich fand auch wirklich unsere Schritte in der Notbetreuung sehr gut, dass wir ja auch gerade in der Notbetreuung im Anfangsbereich sehr viel mehr zugelassen und möglich gemacht haben als andere Bundesländer. Schwierig fand ich an manchen Stellen, dass die Ankündigungen, die gemacht wurden, dass ich meine, das bringt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich, dass man eben ja diese Erwartungshaltung dann auch erfüllen muss. Es reicht nicht allein zu sagen, wir werden jetzt dann die Kitas und die Grundschulen komplett öffnen, wenn das Konzept es aber nicht unbedingt zulassen wird. Jetzt haben wir, wenn wir jetzt den Regelbetrieb ab 29. Mai anschauen, heißt es zwar, es wird ein Regelbetrieb sein, aber ich glaube, dass es 29. Juni, genau, sorry, dass es ein Regelbetrieb sein soll, aber er kann ja durchaus eingeschränkt sein. Und ich habe immer die Befürchtung, wenn man alles vollmundig verspricht, dass die Erwartungshaltung so hoch ist und am Ende dann einfach auch Enttäuschungen da sind, gerade jetzt in dem Bereich bei Eltern, wenn halt dann doch nicht alles so läuft wie vor Corona. Und es ist halt nicht nach Corona, wir sind immer noch in gewisser Weise mit Corona unterwegs. Und es wird auch bei Kita und auch in Grundschulen nach wie vor Einschränkungen geben.
Du hast jetzt gerade eben auch die wissenschaftliche Seite angesprochen und seit gestern liegen ja auch die Ergebnisse der Kinderstudie der Uniklinik Heidelberg auf dem Tisch. Wir haben jetzt das Thema Öffnung angerissen. Ist aus deiner ganz persönlichen Einschätzung heraus auch richtig, Kindergärten und Grundschulen jetzt vollständig ab 29. Juni auch tatsächlich wieder zu öffnen? Wie denkst du darüber?
Erstmal finde ich es richtig, dass wir diese Öffnung angehen. Dass die Studie besagt, dass Kinder zwischen 0 und 10 weniger häufig infiziert sind als Erwachsene. Aber man muss immer sehen, es ist die Studie von 0 bis 10. Was jetzt immer wieder kommt, der Vergleich mit der Studie von Drosten. Die Studie von Professor Drosten, die geht von 0 bis 19. Das heißt, bei ihm, er hat ja eine teilweise sogar höhere Infektion Rate festgestellt. Das heißt, man darf jetzt auch nicht anfangen, verschiedene Studien zu vermischen. Also in dem Bereich 0 bis 10 sagt die Studie, und es ist bisher die größte Studie, die dazu gemacht wurde, dass Kinder weniger infiziert sind. Sie sagt aber nicht, und das muss man immer auch dazu wissen, das sagen auch die beiden Professoren dazu, es heißt nicht, dass sie weniger infektiös sind. Es heißt nur, sie infizieren sich weniger. Das kann aber trotzdem sein, dass sie halt genauso ein Superspreader sind wie ein Erwachsener. Und von daher glaube ich, ist auch persönlich, dass es richtig ist, diese Öffnung zum 29. Juni vorzunehmen, auch die Abstandsregelung da aufzuheben. Aber, und da braucht es wirklich jetzt auch die systematische Testung, man muss natürlich auch das Personal weiter schützen. Und da geht es dann darum, dass eben auch die Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen und man durchaus auch überlegen muss, ob man nicht auch in Grundschulen, wenn auch ältere Kinder beispielsweise im Schulbetrieb mit drin sind, ob man da nicht auf den Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen muss oder sollte.
Das ja durchaus Kinderärzte auch kritisch beurteilen.
Den Mund-Nasen-Schutz, oder?
Ja, den über längere Zeit, wenn den Kinder eben auch tragen.
Es geht ja dann vor allem auch um die Zeiten, wo man in der Klasse sich nicht aufhält, sondern wo man dann auch im Schulgebäude sich aufhält, wo ich einfach nicht die Möglichkeit habe zu kontrollieren, bleibt jetzt jeder in seiner Klassengruppe. Also es soll ja in Kita und in Schule so sein, dass jeder in seiner Gruppe oder in seiner Klasse unterwegs ist. Das wird aber natürlich schwierig, wenn ich, sagen wir mal, in großen Grundschulen 500 Kinder habe.
Dass da zur Toilette etc. Ja.
Richtig, auf dem Pausenhof, aber wenn ich Pausenhof gewisse Felder einzeichne, das wird halt nicht ausbleiben, dass die sich dann auch innerhalb der Klassen mischen. Man muss trotzdem auch, und das zeigen jetzt gerade andere Städte, man muss auch weiterhin im Blick haben, wie sich dieser Virus verbreitet. Wir haben jetzt gerade mehrere Städte im Land, also nicht in Baden-Württemberg, sondern in Deutschland, wo Schulen schon wieder dicht gemacht wurden. In Magdeburg sind gerade 5 Schulen wieder dicht, Grundschulen und weiterführende Schulen wegen Corona-Fällen. Es gibt Kindergärten, die wieder schließen mussten aufgrund von Corona. Und auch das muss man natürlich weiterhin im Blick behalten und nicht, dass wir am Ende tatsächlich die Schulen als Hotspots generieren.
Was zeichnet sich denn an Realschulen, an Gymnasien, an weiterführenden Schulen für eine Lösung ab? Was ist hier geplant?
Auch dort wird sicherlich, also wird es jetzt nach dem, was heute auch von Bund und Ländern besprochen wurde, wird es nach den Sommerferien oder soll es nach den Sommerferien in einen Regelbetrieb gehen. Immer auch mit dem Verlauf, was die Infektion betrifft. Und auch dort wird dann letztendlich das Thema Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden können, wenn ich in einen Regelbetrieb reingehe. Man muss aber parallel wirklich auch das Thema Fern- und Präsenzunterricht weiter im Blick haben. Letztendlich, um das als Dauerlösung, also als Dauerlösung zu haben, sondern einfach, dass im Fall der Fälle, dass eine Schule auch wieder schließen muss, dass man dann eben auch auf Fernunterrichtsmodule wieder zurückgreifen kann, damit die Schüler nicht aufgrund von Quarantäne wieder aus dem Unterricht rausfallen. Also das wäre für mich einfach ein dringende ja, Umsetzung, dass wir da weiter am Ball bleiben und das Thema Fernunterricht, also digitale Ausstattung von Schülerinnen und Schülern, Thema Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern und auch digitale Angebote, dass man die weiter im Blick behält für den Fall der Fälle.
Es gibt ja durchaus Schulen, die auch jetzt schon digitale Lernangebote machen oder Schüler, die aktuell zu Hause sind, über Zoom oder über andere Plattformen. Klammer auf, Datenschutz muss gewährleistet sein, Klammer zu. Das ist ja bei manchen auch nicht immer ganz so einfach zu realisieren. Trotzdem auch am Unterricht teilnehmen können. Also da gibt es, denke ich, glaube ich, ganz viel Luft noch nach oben in der Bildungslandschaft in Baden-Württemberg.
Ja, in Deutschland insgesamt. Also da stellt jetzt Baden-Württemberg keine Ausnahme dar. Das war für viele Neuland leider, weil das Thema Neuland ja immer auch etwas negativ besetzt ist im Zusammenhang mit dem Internet. Aber viele Schulen haben sich jetzt auch wirklich auf einen neuen Weg gemacht und haben diese Angebote, auch, obwohl davor gar nichts da war, haben die Angebote mit bei sich eingerichtet, egal ob jetzt Zoom oder Moodle oder Bildungsplattformen oder Lernplattformen von unterschiedlichen Anbietern. Wir haben aber jetzt auch 2 neue Institute in Baden-Württemberg, die sich ja auch um die Qualität in der Bildung mit kümmern sollen. Und ich glaube, da wäre durchaus auch nochmal Potenzial da, dass die einfach auch nochmals Beispiele und Unterstützung liefern, wie das vor Ort umgesetzt werden kann. Und am Ende muss eben auch der digitale Unterricht oder der Fernunterricht einen Unterricht darstellen. Und das ist sowas, wo auf jeden Fall noch Luft nach oben ist an vielen Stellen.
Also Moodle kenne ich aus meinem Masterstudium noch selber, ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt, aber sicherlich auch in dem Kontext auch eine gute und vor allen Dingen auch praxisnahe Anwendung. Lass uns den Bogen von dem Thema Bildung doch auch kurz zu Corona im Allgemeinen spannen, weil du ja nicht nur bildungspolitische Sprecherin bist, sondern auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und es hier, da muss ich noch mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, es ja auch an der Landesregierung etwas Kritik auch gegeben hat, insbesondere hinsichtlich der Summe der zwischenzeitlich, ich glaube, 52 Einzelverordnungen zu Corona. Ich mache ein Beispiel. Es wurde ja jetzt ja sogar festgelegt, wie viel Quadratmeter Tanzfläche dem Hochzeitspaar für den Hochzeitstanz zur Verfügung stellen kann. Wie kann der Normalbürger da aus deiner Sicht denn überhaupt noch den Überblick behalten?
Da sind wir jetzt ja auch dran, dass diese Corona-Verordnung nochmals vereinfacht werde. Ich glaube, es war erstmals in der Anfangsphase, musste es wirklich immer Schlag auf Schlag stehen. Und da weiß ich auch, dass es für euch als Bürgermeister immer wieder schwierig war, wenn am Freitagabend dann die Verordnung kam und am Samstag sollte sie dann umgesetzt werden. Inzwischen gab es einfach immer wieder neue Regelungen, die dann mit aufgenommen wurden. Tatsächlich gibt es aber auch die Möglichkeit, sich genau auf das, was einen als Frage da ist, wirklich auch konkret die Nachfrage zu stellen. Also wir haben ja Hotlines eingerichtet für Nachfragen, also nicht wir, sondern die Landesregierung. Es gab Hotlines für die Unternehmen, was das Thema Soforthilfe beispielsweise angeht. Man hat bei der Stabsstelle immer wieder auch konkret nachfragen können, wie jetzt beispielsweise, was im Einzelhandel gefordert wird. Aber tatsächlich, ich sehe es auch so, man muss jetzt da rangehen, dass diese Verordnungen vereinfacht werden, dass der letzte Stand einfach immer der aktuellste ist und dass man versucht, die so weit wie möglich zusammenzufassen.
Also aus der Praxis habe ich immer wieder auch gehört, oh, man versteht als Bürgerin oder als Bürger auch gar nicht mehr, was darf ich jetzt und was darf ich jetzt nicht, weil es einfach ein ziemliches Durcheinander eben an Einzelverordnungen in Summe auch ist. Als Bürgermeister kann ich sagen, war es die letzten Monate auch kein Zuckerschlecken. Du hast das angesprochen mit 23:12 Uhr kommt der Verordnungstext und ab 0 Uhr gilt er dann. Das ist sicherlich auch der Situation geschuldet, und da habe ich auch für mancherlei Dinge auch Verständnis. Und wenn man da rumjammert, wird es auch als Bürgermeister nicht anders. Trotzdem muss ich an der Stelle dann auch sagen, dass es sicherlich gut ist, wenn die Landesregierung da auch sagt, da gehen wir noch einmal dran und versuche das auch etwas einfacher, auch für den Otto-Normalbürger in Anführungszeichen auch verständlich zu machen.
Ja, das wird sicherlich wichtig sein. Ich meine, ich habe es auch immer versucht, dann einmal in der Woche in der Zeit ein Infoletter rauszuschicken, wo nochmal alles zusammengefasst drauf war. Tatsächlich viele Dinge, die ja in der Corona-Verordnung selber drin waren, haben ja die Bürgerinnen und Bürger direkt weniger betroffen als jetzt vor allem eben auch die Verwaltungen oder auch die Betriebe. Und ja, also jetzt gerade in der Phase, wo wir sowieso viel mehr Lockerungen als noch Einschränkungen haben, wird es wichtig sein, dass das einfach auch entschlackt wird.
Das ist ein gutes Stichwort an der Stelle, Lockerungen. Jedes Bundesland geht ja anders und unterschiedlich auch mit der Corona-Pandemie auch um. Beispielsweise Thüringen hat sich für einen sehr progressiven Weg auch entschieden und der Bodo Ramelow als Ministerpräsident hat vielleicht, ich weiß es nicht, möglicherweise die nordischen Länder, im speziellen Schweden auch im Blick gehabt. Wie denkst du darüber in der aktuellen Situation bei der Infektionslage, die wir lokal, national und vielleicht auch weltweit haben, ist das ein beispielhafter Weg oder ist der aus deiner Sicht eher kritisch zu sehen?
Wenn man jetzt Schweden anschaut, dann muss ich sagen, ist das ein weniger rühmliches Beispiel, was sie inzwischen ja auch selber mit eingestehen und auch ihr Chefepidemiologe sagt inzwischen, dass sie an vielen Stellen Fehler gemacht haben. Ich meine, sie haben eine höhere Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube, die liegen bei -6%, mir bei -3. Die haben eine viel höhere Sterblichkeitsrate mit 20% und wir liegen bei 1 oder in dem Punkt. Und auch die Arbeitslosequote ist bei denen auf 8% hochgegangen, was bei uns noch weit entfernt ist. Also von daher halte ich Schweden für kein gutes Beispiel. Und tatsächlich, Deutschland hat am Anfang einen sehr einheitlichen Weg beschritten, obwohl die Zahlen schon Ende März sehr unterschiedlich waren. Wir waren mit Bayern die beiden Bundesländer mit den höchsten Infektionszahlen. Das lag zum einen daran, dass wir die Skifahrernationen auch mit sind bei uns, die halt dann gerne in Ischgl waren und viele, die gerade in der Zeit März zurückkamen, das waren Ischgl und Südtirol-Urlauber. Das konnte man ja in den, also kann, konnte das Gesundheitsamt auch aufgrund der Infektionsverläufe feststellen. Wir haben in Bavü dann noch ein paar andere Großveranstaltungen gehabt, die dazu geführt haben, dass wir relativ schnell hohe Zahlen hatten. Und wenn man jetzt in andere Bundesländer schaut, wie jetzt beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern oder Saarland, die hatten die ganze Corona-Pandemie, also die ganzen letzten 2, 3 Monate viel weniger Zahlen. Und trotzdem hat sich am Anfang jedes Land gleichermaßen an den Beschränkungen beteiligt. Und es war dann durchaus richtig, dass man jetzt vor einem Monat gesagt hat, jetzt müssen die Länder auch wieder mehr in die Eigenverantwortung gehen. Es gibt nach wie vor gemeinsame Vorgaben, die ja überall gelten, auch das Thema Mund-Nasen-Schutz, wo beispielsweise ja Thüringen das eines der ersten Länder war, wo den Mund-Nasen-Schutz mit eingeführt hat, beispielsweise Jena. Jena gilt ja auch als eines der Beispiele, weshalb immer wieder auch gesagt wurde, es ist ein nützlicher Begleiter. Und inzwischen, ich meine, heute kam nochmals, gab es ja nochmals eine Konferenz Bund, Länder. Die Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober, werden sie wohl bundesweit nach wie vor untersagt sein. Und andere.
Wobei das ja auch wieder sehr unterschiedlich ist. Das Land Berlin, glaube ich, definiert Großveranstaltungen ab 5.000 Personen. Baden-Württemberg hat da eine ganz andere Messgröße, ne?
Großveranstaltungen sind inzwischen ja so definiert, dass ich nicht von einer Personenzahl ausgehe, sondern davon, inwieweit die Gäste oder die Teilnehmer einer Veranstaltung nachvollziehbar sind. Das heißt, Großveranstaltungen werden inzwischen so definiert, dass wenn ich halt auf einem Volksfest bin, internationale Gäste, ich kann nirgends meinen Namen oder meine Anschrift wirklich hinterlassen, gilt es genauso als Großveranstaltung wie ein Festival oder ein Konzert, wo ich eben nicht genau nachvollziehen kann, wer wo war, wo ich einfach auch die Gästeströme kontrollieren kann.
Ja, also das, von leicht kontrollierbar bis schwer kontrollierbar, genau. Entsprechende Papiere. Inwieweit, ich sage jetzt, die dann in der Auslegung unterschiedlich betrachtet werde, das lässt sich wahrscheinlich nicht ganz länderspezifisch auch klären. Aber trotzdem noch mal kurz zurück zu Thüringen und Bodo Ramelow. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch und sehe das vielleicht auch etwas kritischer. Aus deiner Sicht gut oder schlecht?
Ich halte den Weg von Thüringen an dem Infektionsgeschehen, was sie haben, jetzt erstmal nicht für komplett falsch. Die Frage wird halt sein, welche Auswirkungen hat es am Ende? Ich meine, die haben tatsächlich viel weniger Zahlen als wir. Das wird bei uns dann auch irgendwann die Diskussion sein, wenn die Infektionszahlen so weit nach unten gehen, dass wir im einstelligen Bereich sind. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Kontaktbeschränkungen, also diese 1,50 Meter beispielsweise und der Mund-Nasen-Schutz bei uns auch nach wie vor aufrechterhalten werden kann. Das ist jetzt weniger das Persönliche, sondern da geht es ja dann nur durchaus auch darum, ich muss ja auch eine Maßnahme immer begründen können. Und natürlich, je weniger Infektionszahlen ich habe und es vor Ort einfach auch so gut wie keine Infektionen gibt, wird's, ja, kann ich das natürlich auch von unseren Mitbürgern nicht verlangen. Gut, ist wirklich jetzt auch, deswegen hochladen da die Corona-Warn-App, dass man einfach auch nochmal vor Ort weiß, kam ich mal mit jemandem in Kontakt?
Du machst mit?
Ich mache mit, auf jeden Fall. Ich habe sie gleich gestern Morgen runtergeladen, weil sie einfach eine gute Möglichkeit darstellt, auch nochmal Infektionsherde und Infektionen insgesamt aufzuzeichnen. Und wichtig wird dann eben auch sein, wenn man diese Schnelltests hat, da sind wir ja auch dabei, so ein Schnelltestverfahren auf den Weg zu bringen, dass man auch die Möglichkeit hat, sich vor Ort schnell testen zu lassen, wenn es beispielsweise darum geht, in eine Situation reinzukommen. Ich will beispielsweise jemanden im Altersheim besuchen, kann das auch nochmals Kontaktbeschränkungen einfach nochmals nach unten fahren, wenn ich nachweisen kann, ich habe mich getestet, ich bin sicherlich nicht infiziert.
Also, dass die Infektionszahlen sicherlich auch weitergehende Lockerungsmaßnahmen rechtfertigen, sieht man beispielsweise ja auch am Ortenaukreis, wo auch du zu Hause bist, dem flächenmäßig größten Landkreis in Baden-Württemberg mit die Kenngröße sind ja 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner mit aktuell 0,2. Also vor dem Hintergrund lässt sich wahrscheinlich manches dann eher dann für die Zukunft schwerer rechtfertigen, was in der Beschränkung aufrecht zu erhalten ist, als andersrum.
Absolut.
Ab wann kann denn wieder richtig gekickt werden?
Meinst du jetzt mit Zuschauer und komplett?
Genau, es steht ja demnächst auch von den einzelnen Landesverbänden auch noch eine grundlegende Entscheidung an, wie geht man mit der Verbandsrunde, im Speziellen jetzt in Südbade vom Bodensee bis nach Karlsruhe, an, wie geht man da mit dem Ligabetrieb, ich glaube sogar bis einschließlich der Oberliga, auch tatsächlich dann um Sport im Allgemeinen, gibt es ja auch Sportarten, wo durchaus Kontakt ein ganz wesentlicher Bestandteil der Sportart ist, Ringen beispielsweise, da hatte ich ja auch schon einen Gast in meinem Podcast. Wie zeichnet sich da aus deiner Sicht die Perspektiven ab?
Also auch da ist nach wie vor so, dass wirklich an diesem Infektionsverlauf sich erstmal festmacht und solange wir die Kontaktbeschränkungen haben, kann halt auch kein Ringe stattfinden. Und jetzt habe ich beispielsweise den Start der Bundesliga nicht kritisch gesehen. Die haben sich aber dafür auch entsprechend in Quarantäne begeben, haben Maßnahmen vorgenommen, die jetzt ein Freizeitfußballer oder Amateurfußballer gar nicht aufrechterhalten, also gar nicht umsetzen kann, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen in Quarantäne gehe, damit ich am Samstag dann draußen kicken kann. Also die Frage wird da sich weiterhin auch an dem, was wir an normale Kontaktbeschränkungen haben, entlang orientiere. Es gab jetzt nochmals Lockerungen, beispielsweise Doppel im Tennis ist jetzt wieder erlaubt, seit vorletzter Woche glaube ich schon. Man orientiert sich halt nach wie vor an dem, was an Kontaktbeschränkungen da ist. Und je mehr die gelockert werden, desto mehr wird auch wieder im Breitensport möglich sein.
Bleibt auch noch ein bisschen zu warten und geduldig zu sein, ob dann ab August oder September es dann auch mit dem Amateursport und seine Runde dann auch im Spielbetrieb oder im Trainings- und Kampfbetrieb es so weitergehen kann. Weitergehen kann, finde ich, ist an der Stelle auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil das politische Leben ist ja trotz Corona nicht stillgestanden. Ihr habt da ja auch weiterarbeiten müssen, so wie ich im Rathaus und jeder andere in seiner Aufgabe auch. Und unter anderem habt ihr euch Gedanken ja auch gemacht und die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Klimagesetz als Überschrift. Was steht drin und wie beurteilst du dieses?
Wir haben jetzt das Klimaschutzgesetz schon seit 2011 jetzt. Das heißt, es ist eine Fortschreibung zu dem, was wir schon im Land auf den Weg gebracht haben. Es war ein guter Kompromiss. Es hat wirklich eine Zeit gedauert, bis wir das Klimaschutzgesetz jetzt auch in den Landtag einbringen können konnten. Also es liegt jetzt, glaube ich, gerade seit letzter Woche dem Landtag auch vor. Wichtiges Ziel darin, dass wir bis 2030 das Ziel haben, die Klimaschutzziele gemäß Pariser Abkommen auch zu erreichen. Ja. Ein wichtiges Ziel, und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, werde andere Maßnahmen greifen. Das heißt, wenn das Land feststellt, dass sie bei den Klimaschutzzielen abweiche, dann ist das Land auch dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die nochmals dazu führe, dieses Klimaschutzziel zu erreichen. Wichtiger Punkt dabei, die Photovoltaikpflicht auf nicht privaten Gebäuden. Das heißt, öffentliche Gebäude, die gebaut werden, müssen eine Photovoltaikanlage mit aufnehmen. Für die kommunale Seite auch das Thema kommunale Wärmeplanung beispielsweise, klimaneutrale Verwaltung. Also es steht sehr viel drin.
Habe ich alles gelesen. Gut, dass du es an der Stelle erzählst.
Ein Punkt, der wirklich auch lang, um den man lang gerungen habe, ist die Abgabe bei Flügen, die jetzt verbindlich mit drin steht, weil es einfach auch nochmals ein Signal sein soll, dass man so weit wie es, also es soll ja keine Unterstützung von Flügen sein, sondern es soll wirklich auch dazu beitragen, zum einen zu kompensieren, aber auf der anderen Seite eben auch das Thema Flüge nochmals nachhaltiger zu betrachten. Weil wenn man auch eine der Folgen ja aus Corona, der eingeschränkte Flugbetrieb hat durchaus auch dazu geführt, dass es zum einen an viele Stellen ruhiger wurde. Also selbst bei uns im Kinzigtal hat sich das ausgewirkt, dass halt weniger so am Himmel zu sehen war und die Luft wurde reiner, wenn man sich so manche Städte anschaut, was das für Auswirkungen hatte. Also von daher ist es jetzt ein gutes Gesetz, es ist eine gute Möglichkeit, um das Thema Klimaschutz einfach auch im Land nochmals weiter voranzubringen. Und ja, jetzt geht es dann in die Abstimmungsrunde und dann in die Anhörungsphase, wo ja dann auch nochmal die kommunale Beteiligung mitgefordert ist, weil es sind ja durchaus noch ein paar Punkte drin, wo auch nochmals mit der kommunalen Seite dann auch vereinbart werden müssen.
Die ja mit vielleicht dem einen oder anderen Punkt auch noch nicht ganz so hundertprozentig d'accord sind, aber ich höre raus, dass du mit dem Kompromiss, den du sagtest für die Fortschreibung, ja auch zufrieden bist. Bist du auch zufrieden, was die Summe der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze, insbesondere im U3-Bereich, betrifft? Da gibt es ja durchaus mehr Nachfrage als Angebot.
Auch wieder sehr unterschiedlich. Also wir haben ja auch bei der Nachfrage große Unterschiede. Wir haben zwischen 40% und 70%, glaube ich, an Plätze, die für die U3 nachgefragt werden, von Elternseite für ihre Kinder. Und auch die Auslastung ist sehr unterschiedlich. Also es gibt jetzt, glaube ich, keine Stadt, die sagt, sie hat riesenfreie Plätze. Aber die Bedarfsplanung hat sich die letzten Jahre schon verändert. Und vor allem auch seit die Betriebskosten mit 68% von Landesseite mit unterstützt werden, hat es wirklich auch nochmals dazu geführt, dass an vielen Stellen ausgebaut wurde. Der Bedarf wird sich aber weiterentwickeln, das ist völlig klar, weil auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter ein großes Thema sein wird. Von daher sehe ich, dass es einfach sehr unterschiedlich im Land verteilt ist, ob jetzt Plätze frei und vorgehalten werden können oder ob wirklich einfach auch nochmals ein Bedarf da ist, auszubauen.
Also nach meiner Wahrnehmung gibt es in Baden-Württemberg mehrheitlich Bedarf, auch Betreuungsplätze auch zu schaffen. Es finden sich ja jetzt auch im Gesetzesentwurf, der dieser Tag jetzt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und der SPD in den Bundestag eingebracht werde, ja auch 1 Milliarde Euro für den Betreuungsausbau seitens des Bundes wieder nach Verteilschlüssel. Das konnte ich vorhin kurz überblicken, soll ja 136 Millionen Euro dann auch in Baden-Württemberg ankommen. Ich schlage an der Stelle einfach mal vor, sprich mit Winfried Kretschmann und frage, ob er dann noch was dazugeben kann.
Das ist ja immer das, dass wir ja bei ganz vielen Programmen uns mit beteiligen und dazugeben. Also das, ich glaube, da hat das Land die letzten Jahre immer gezeigt, dass es gewillt war, sei es jetzt beim Gute-Kita-Gesetz, wo wir ja auch nochmal on top draufgelegt haben, um es gut auszustatten, oder auch jetzt bei der Ausstattung mit digitalen Endgeräten, wo vom Bund 65 Millionen genau ans Land kommen und wir nochmal 65 Millionen obendrauf geben, damit es 130 Millionen sind. Also ich glaube, da sind wir immer auch in einem guten Austausch mit Bundesseite, und ich finde es gut, dass das jetzt auch wieder mit aufgelegt wird, weil es wirklich schwierig gewesen wäre, wenn der Bund sich daraus verabschiedet hätte.
Bund und Land auch nochmal als kurze Überschrift. Wir haben ja jetzt auch über Aufgabe von Kommunen ganz kurz gesprochen, da ja sehr massive Einbrüche in den kommunalen Haushalten. Viele Gemeinden in Baden-Württemberg, so die Befürchtung der Landesverbände, könnte Ende des Sommers auch schon die Geldmittel ausgeben, wollen das Thema der Gewerbesteuer hälftig Bund-Land auch aufteilen, um hier Ausfälle eben auch entsprechend abzufedern, abzumildern. Aus deiner Sicht richtig?
Ja, wir haben jetzt also dieses Konjunkturpaket, das ja das beinhaltet, wurde ja bund-länderseitig mit vereinbart, und uns war völlig klar, dass wir uns dann auch als Land daran mitbeteiligen werden. Wir sind jetzt gerade dabei, auch das aufzurechnen, was das denn für die Landesseite bedeutet. Da geht es zum einen um die Gewerbesteuerausgleichung, geht es aber auch darum, wir haben ja auch ein Konjunkturpaket schon mitgedacht, was das Thema beispielsweise nochmal Gastrounterstützung angeht, aber auch nochmal Kaufanreize, Innovationsanreize zu schaffen. Da sind wir jetzt gerade dabei zu schauen, was kommt von Seiten des Bundes über das Konjunkturpaket, was müssen wir parallel als Mitfinanzierung dazugeben und was braucht es dann noch on top. Und bei den Steuerausfällen, die ja jetzt schon bekannt sind, gibt ja das Land schon einen Ausgleich für den Monat dazu, um eben die ersten Ausfälle mit aufzugreifen. Und ich glaube auch, also zumindest höre ich das auch tatsächlich von der kommunalen Landesverbände, waren es jetzt die letzten 2 Monate auch durchaus so, dass da die Zusammenarbeit an viele Stellen sehr gut lief und man eben versucht hat, Bund, Land, Kommune so zusammenzuschalten, dass keiner, also dass die Einbrüche, die gibt es ja bei aller Seite. Ich meine, das Land hat auch enorme Steuereinbuße aufgrund von Corona, dass man trotzdem versucht, das so gut wie möglich auszugleichen.
Ausgleichend passt. Ausgleichend erlebe ich dich auch aus zahlreichen Besuchen, die du jetzt schon in deinem Wahlkreis auch vor Ort gemacht hast, nah am Bürger, ausgesprochen kompetent. Jetzt stehen ja im kommenden Jahr, Corona hin oder her, ja auch Landtagswahlen auf dem Programm. Du hast bei der letzten Landtagswahl für die Grüne oder für die Grünen auch das Direktmandat geholt und beabsichtigst, wieder anzutreten. Wie ist denn die Prognose?
Die Prognose sind immer so, wie soll ich sagen, so ein Status, der jetzt derzeit da ist. Also ich hoffe natürlich, dass ich das Direktmandat wieder erreichen kann. Mein Ziel ist wieder für die Bürgerinnen und Bürger hier und für unsere Region im Landtag zu sitzen. Aber man weiß ja nie, ich meine, das sind jetzt noch wie viele Monate, 9 Monate, 3/4 Jahr bis zu der Landtagswahl am 15. März nächstes Jahr. Von daher, da kann noch viel passieren. Das wissen wir aus vielen politischen Geschehnissen. Wenn ich jetzt beispielsweise Bundestagswahl die letzte anschaue, wo die Grünen noch mit anfangs 15% in den Prognosen standen und am Ende waren es dann 8%. Sehe ich jetzt bei uns im Land nicht, aber natürlich weiß keiner, was jetzt die nächsten 9 Monate passiert. Und daher, für mich ist immer wichtig, einfach vor Ort da zu sein, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, für die Bürgermeister genauso, um eben auch Fragen zu klären und Politik nah zu gestalten. Und das wäre das Ziel auch für 2021.
Und wo sehen wir dich dann 2022?
Ja, hoffentlich im Landtag.
Vielen Dank, dass du an der Stelle dabei warst.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und werde mir die anderen Podcasts auf jeden Fall auch mal anhören.
Ja, ich bitte darum. Und es geht auch spannend und auch mit dem ein oder anderen Thema dann auch politisch weiter. Aber an der Stelle wird jetzt noch nicht zu viel verraten. Vielen Dank.
Dankeschön.